ist nicht irgendwie etwas außerhalb konservativen Denkens. Ganz im Gegenteil, da ist der Ursprung für Naturschutz, für Umweltvorsorge, für ökologische Betrachtung, für die Aufzeichnung der Kosten, die wir dort verursachen. Aber es ist gar keine Frage, der entscheidende Punkt ist, was liefern wir an Technologien für andere, die weit entfernt sind von unserem Wohlstandsniveau. Das ist der entscheidende Punkt.
Willkommen bei Heimatenergie, Thüringer Perspektiven auf Umwelt und Klima.
Eine Sendung mit Thomas Gottweiß und Bastian Stein. Und Bastian, heute haben wir einen ganz besonderen Gast.
In der Tat. Ich freue mich, begrüßen zu können Professor Dr. Klaus Töpfer, heute Gast zu unserer Sendung, der letzten Sendung in diesem Jahr. Und die meisten kennen ihn. Ich will für die Menschen, die ihn nicht kennen, ein paar Punkte seiner Biografie hiermit erwähnen, nur eine Auswahl. Herr Dr. Klaus Töpfer ist geboren 1938 und sein Lebenswerk ist wirklich gewaltig. Deswegen mache ich nur einige Auszüge, aber viele verbinden ihn eng mit Umweltschutz und Klimapolitik. Herr Dr. Töpfer, Sie sind 1985 Minister für Umwelt und Gesundheit in Rheinland-Pfalz geworden. 2 Jahre später Bundesumweltminister unter dem damaligen Bundeskanzler Kohl und 1994 Minister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bis 1998 waren Sie Mitglied im Bundestag und haben danach Ihre Stelle als Exekutivdirektor im Umweltprogramm der Vereinten Nationen in Nairobi angetreten. Ich habe mal Ihre Biografie angesehen und Sie haben unheimlich viele Preise. Ich will hier nur mal hervorheben, das Bundesverdienstkreuz, den Nachhaltigkeitspreis, den Umweltpreis. Sie haben mehrere Ehrendoktorwürden und die Themen, mit denen man Sie bis heute kennt, mit denen Sie sichtbar sind, sind unter anderem der sogenannte gelbe Sack in der Mülltrennung, die sauberen Flüsse. Sie sind mal ganz spektakulär auch in den Rhein gesprungen, um zu beweisen, dass er wieder bewartbar ist, aber auch bleifreies Benzin, was vor längerer Zeit ja auch ein Thema des Umweltschutzes und des Gesundheitsschutzes war. Herzlich willkommen, Herr Dr. Töpfer.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich drauf.
Ja, vielleicht zu Beginn noch mal 1-2 Sätze zu uns beiden. Es ist also so, dass wir beide aus der Kommunalpolitik kommen. Bastian Stein ist Mitglied im Stadtrat in Jena. Ich bin Mitglied im Kreistag im Weimarer Land. Und die Idee von diesem Podcast ist so ein bisschen, unsere Perspektive hier einzubringen, von der städtischen Seite, aber auch von einem ländlich geprägten Landkreis. Und bei mir ist auch wichtig, dass ich zusätzlich Mitglied im Landtag bin und dort für die CDU-Fraktion Umwelt- und energiepolitischer Sprecher. Und wenn ich das richtig sehe, ist es ja so gewesen, Herr Töpfer, dass Sie zu Beginn eben Ihrer politischen Tätigkeit auch im Regionalen gewirkt haben. Sie waren ja zunächst erstmal im wissenschaftlichen Bereich engagiert, sind dann aber 1972 in die CDU eingetreten. Vielleicht können Sie uns noch mal darstellen, was Ihre Beweggründe damals waren, sich politisch zu engagieren.
Ja, die Darstellung meines Lebenslaufes ist immer etwas problematisch, weil man zwischen den einzelnen Teilbereichen hin und her gegangen ist. Ich bin in die CDU eingetreten, weil ich der festen Überzeugung bin, und bis zum heutigen Tag hat sich das sogar noch verstärkt, dass es eine der großen Herausforderungen auch konservativer Politik ist, für die Erhaltung der Schöpfung einzutreten. Deutlich zu machen, dass wir diese Wertbasis für unsere Politik brauchen und dass die sich auf Natur und die Erhaltung der Schöpfung ausdehnen sollte. Sehen Sie, ich bin lange Zeit in ganz anderer Richtung unterwegs gewesen, habe Volkswirtschaft studiert und bin doch zum Ergebnis gekommen, dass wir in der Entwicklung unseres Politikideals noch eine Lücke haben. Unsere Vorfahren Ludwig Erhard und davor haben aus der freien Marktwirtschaft mit all ihren Problemen für die Menschen eine soziale Marktwirtschaft gemacht. Und wir haben also das Sozialkapital dadurch eingebunden in unser politisches Aufgabenspektrum. Und ich glaube, das ist außerordentlich gut gelungen. Wir sind deutlich in einer strategischen Verankerung im sozialen Bereich. Was uns fehlte, ist, dass wir bisher auf Kosten auch der Natur gelebt haben. Wir haben die Kosten, die wir der Natur angetan haben, nicht erstattet. Und wir sehen das jetzt gerade gegenwärtig dramatisch geradezu, dass dieses umkippt, dass wir jetzt auf einmal merken, wir haben unseren Wohlstand subventioniert und dieser Subventionsmechanismus kann nicht weitergemacht werden. Wir brauchen eben eine ökologische und soziale Marktwirtschaft. Dafür habe ich in der CDU intensiv gekämpft. Ich war ja als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Erinnere mich an den Parteitag in Bremen damals, wo wir in einer intensiven Diskussion darum gekämpft haben, eben die CDU als Markenzeichen die ökologische und soziale Marktwirtschaft wirksam werden zu lassen. Das ist auch angenommen worden. Dann bin ich allerdings nach Afrika gegangen und zu den Vereinten Nationen. Und dann ist das so etwas wieder in den Hintergrund gerückt. Man hat einigermaßen spektakulär das Ökologische wieder rausgenommen. Und jetzt wissen wir, dass das ein Fehler ist. Wir werden auf Dauer nur eine Welt mit bald 9 Milliarden Menschen bewältigen können, wenn wir die ökologischen Konsequenzen unseres Handelns frühzeitig einbinden und auch daraufhin unseren Lebensstil ändern. Das war meine Begründung für CDU. Das ist eine konservative, wertbezogene Aufgabe, die Erhaltung unserer Natur und unserer Schöpfung. Wenn wir das tun, brauchen wir aber dazu auch wirklich ein klares Konzept der gesellschaftspolitischen Verankerung. Und das ist in Kurzform das, was wir damals erörtert haben. Ich glaube, bin sehr der Überzeugung, dass der Parteitag in Bremen damals ja noch über das Internet nachzuhören ist. Das belegt, was ich jetzt in Kurzform gesagt habe, in etwas längerer Weise.
Ja, Herr Töpfer, Sie waren einer der ersten mit, die diesen Bereich Umweltpolitik auch politisch besetzt haben. Was ich sehr interessant fand, zu Beginn waren Sie Staatssekretär in Rheinland-Pfalz, in einem Ministerium, was für Soziales, Gesundheit und Umwelt war, wo sozusagen Umwelt ein Teilbereich war, und sind dann aus diesem Engagement heraus dann Umweltminister geworden in Rheinland-Pfalz, als Weggefährte von Bernhard Vogel, den wir ja in Thüringen hier auch sehr gut kennen. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, wie die Debattenlage damals war, um diesen Umweltbereich tatsächlich alleine herauszustellen für ein eigenes Ministerium.
Ja, das war ein sehr intensiver Prozess, muss ich dazu sagen. Denn da waren viele Besorgnisse, dass in der Berücksichtigung der Umwelt, der Schöpfung und der Kosten, die wir dort verursachen, der Verteilungsspielraum für anderes geringer wird. Also diejenigen, die sich mit der sozialen Aufgabe beschäftigten, waren besorgt, dass hier etwas Neues Ansprüche auf die Ressourcen und auf das, was wir erarbeiten, gestellt würden. Dass dieses schon vor mir, auch innerhalb der CDU, sehr deutlich im Vordergrund stand, zeigt, dass das erste große Buch, das ein CDU-Bundestagsabgeordneter dazu geschrieben hat, Herbert Gruhl, Ein Planet wird geplündert, war. Das war 1975. 1975 war ich noch kein Umweltstaatssekretär und noch kein Umweltminister. Und Gruhl ist mit diesen seinen Überlegungen in der CDU noch nicht auf die Resonanz gestoßen, die er brauchte. Und er ist dann ausgetreten und wir wissen, dass er der Gründer auch der ÖVP geworden ist. Also diese Verbindung zu konservativen Werten war vorher schon gefühlt da und in diesem Buch geradezu exemplarisch und sehr, sehr profiliert niedergeschrieben. Ich kann nur sagen, das habe ich mit großem Interesse gelesen damals und bis zum heutigen Tag finde ich es bemerkenswert, dass das aus der konservativen Sicht heraus geschehen ist. Und wenn Sie einmal überlegen und mal nachlesen, wie der Naturschutz in Deutschland in verschiedenen Bereichen seinen Ursprung gehabt hat, dann sind sehr, sehr viele konservative Menschen da. Die wollen nicht nur erhalten, sondern die wollen sicherstellen, dass die Leistungen, die dort erbracht werden, auch für kommende Generationen verfügbar bleiben. Ich halte das für eine sehr wichtige und sehr bedeutsame Aufgabestellung, die wir bei weitem noch nicht erfüllt haben. Ich habe meine große Sorge, ob das der richtige Ansatz ist, den wir in der CDU haben, dass wir glauben, wir können eigentlich nur noch mit Marktpreisen so etwas machen. Ich bin sehr der Überzeugung, dass wir ein gutes Stück Ordnungsrecht brauchen und festhalten, was wir nicht mehr machen dürfen, um es nochmal auf die Entwicklungsschiene zu ziehen. Als ich geboren wurde, ich bin jetzt gut 85 Jahre alt, also 85 Jahren gab es auf der Welt 2,5 Milliarden Menschen. Heute, 85 Jahre später, haben wir gerade die 8-Milliarden-Grenze überschritten. Das ist ein unglaublicher Druck der Menschen auf diesen, unseren Planeten. Und er wird eben geplündert, er wird eben in hohem Maße übernutzt. Und zwar so, dass wir für kommende Generationen nicht mehr wirklich sagen können, wir haben für sie auch mit vorgesorgt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer und immer wieder zu sagen, das ist nicht irgendwie etwas außerhalb konservativen Denkens. Ganz im Gegenteil, da ist der Ursprung für Naturschutz, für Umweltvorsorge, für ökologische Betrachtung, für die Aufzeichnung der Kosten, die wir dort verursachen.
Ich finde das sehr spannend, was Sie erzählt haben mit Herbert Kuhl. Das möchte ich die Frage gerne anschließen. Wir hatten damals Herbert Kuhl. Ich hatte mal auch die Freude, Josef Göppel kennenzulernen von der CSU in Bayern, der ja leider verstorben ist. Und wenn man die Erzählungen hört, dass auch die ersten Umweltministerien auch mit der CDU oder CSU geschaffen wurden, Alpenplan in Bayern, ganz große Geschichten. Was ich noch nicht verstehe, und das würde mich interessieren, das haben Sie erzählt, in Bremen wurde auch diese ökologische Ausrichtung im Anschluss danach zurückgenommen. Was ist denn innerhalb der Unionsparteien passiert, dass man diese konservativen Menschen, die Umweltschutz ganz lebenspraktisch begriffen haben, was ist denn passiert mit der CDU im Laufe der Jahrzehnte?
Oh Gott, wissen Sie, ich will mich nicht überheben und ich will nicht den Eindruck erwecken, als hätte man das dann alles schon schön abgehakt und ausdiskutiert. Ich glaube, es war sehr viel der ökonomische Aufschwung, das Wirtschaftswunder. Es war das Aufarbeiten all der Probleme, die wir in der Generation davor aufgehäuft haben. Wir sind die jüngsten Kinder des Zweiten Weltkrieges. Ich bin 38 geboren, also da können Sie sich überlegen, das ist genau wenige Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und wir haben sehr, sehr viel zu tun gehabt, um hinterher wieder aufzubauen, neue Perspektiven zu setzen, auch neue Werte zu setzen. Und die waren vornehmlich erstmal auf die soziale Seite ausgerichtet. Ich selbst bin Flüchtling. Ich bin in Waldenburg in Schlesien geboren, im niederschlesischen Kohlengebiet. Alle meine Vorfahren waren vor Kohle tätig. Mein Großvater väterlicherseits ist bei schlagendem Wetter unter Tage zu Tode gekommen. Alles dies hat uns ja mitgeprägt, hat uns mitgeprägt unter dem Gesichtspunkt, wir müssen wieder was zu essen haben, wir müssen wieder Perspektive haben. Und das ist gut gelungen. Wir haben sehr intensiv daran gearbeitet, auch und gerade die Generation, die aus dem Krieg noch viel stärker herausgekommen sind als unsere. Sie war ein kleiner Junge, als wir von Schlesien vertrieben wurden und dann hinterher in Westfalen nieder zufälligerweise hinkamen. Meine Vetter sind in Potsdam gelandet und haben dann hinterher die deutsche Einheit ersehnt, herbeigesehnt. Also alles dies war im Korb des Politischen sehr intensiv verankert. Und man hat sich damit noch nicht so beschäftigt. Nebenbei, dass ich hinterher bis hin zu Willy Brandt, der schöne Satz entwickelt hat, wir wollen wieder den blauen Himmel über der Ruhr sehen. Ist ja kein Wunder. Ich bin als Bundesumweltminister damals in die DDR gekommen und viel mit dem damaligen Umweltminister, dem letzten Umweltminister der DDR zu tun gehabt. Das war eine spannende Diskussion. Wenn ich mich erinnere an die Situation, Sie kommen gerade aus der Situation der Chemie, des Chemieraumes in der ehemaligen DDR, also in den neuen Bundesländern. Alles dies hat große, große Belastungen gebracht. Gehen Sie mit mir mal in diesen Bereich, aber sind Sie ja selbst drin. Ja. Es ist jetzt eine Seenplatte entstanden. Es wird sehr vieles getan, um diese Lebbarkeit von Natur auch dort wieder zu bekommen. Das alles ist, glaube ich, eingebunden. Es waren andere Prioritäten. Das andere war unterschwellig dabei. Ich kenne natürlich Josef Goppel, kannte ich sehr, sehr gut. Wir haben sehr intensiv miteinander gearbeitet. Aber auch er hat innerhalb seiner Partei, also innerhalb der CDU, naja, sagen wir mal, nicht gerade den großen Rückhalt gehabt. Es war auch ein Kampf eigentlich in einer anderen Form, als es Kohl gewesen ist. Aber es war natürlich eine Aufwärtskampf, das zu verankern. Er ist sehr praktisch gewesen. Das war natürlich sehr, sehr wichtig. Er ist im ländlichen Bereich sehr engagiert zu Hause gewesen. Ich glaube, sowas ist notwendig. Und insofern stand man eben auch unser Eins am Anfang einer solchen Entwicklung mit, die ich auch am Anfang nicht so gesehen habe, wie man sie hinterher auf einmal gestaltet sah. Und ich befürchte eben nur, dass wir jetzt wieder zurückfallen in eine Situation, in der wir sagen, das machen wir alles über Preise. Wer über Preise alle diese Probleme bewältigen will, muss wissen, er hat immer soziale Probleme. Ein Preis ist eine soziale Konsequenz. Und sie reagieren unterschiedlich darauf. Ich habe selbst Ökonomie studiert und ich weiß, dass Preise unterschiedliche Elastizitäten haben. Wie reagiert man auf Preise? Wenn ein lebensnotwendiges Gut teurer wird, ist im Allgemeinen, dass man mehr davon nachfragt, weil man doch weniger Geld hat, das nicht nur lebensnotwendig zu kaufen. Also alles dies sind Entwicklungsprozesse, die unheimlich spannend sind und die unheimlich vieles auch mit Wertstrukturen zu tun haben. Man liegt da sehr daran. Das ist nicht nur die Frage, wie kriegen wir unseren Wohlstand besser. Wir müssen uns Gedanken machen, wie weit ist denn Wachstum noch zu denken? Ist Wachstum auf Kosten von Stabilität, von Natur und Schöpfung zu genießen? Alles dies sind Fragen, die auch junge Menschen heute sehr attraktiv und sehr wichtig finden, dass sie noch sehr viel stärker dies auch finden können in einer konservativen Partei wie der CDU, wenn die sich ihrer Konservativität auf dem Feld bewusst ist. Das ist allerdings wahr.
Herr Professor Töpfer, ich würde gerne da an der Stelle tatsächlich anschließen, weil das Empfinden, sage ich mal, auch für das, was konservativ ist, auch in der CDU, das hängt natürlich ein bisschen auch von der Sozialisation ab. Gell? Und ich bin 1979 geboren. Das heißt, in den 90er Jahren habe ich auch ein politisches Bewusstsein entwickelt. Und da war für mich natürlich besonders wichtig Helmut Kohl als Kanzler der Einheit. Und von der Stimmungslage, von der Gefühlslage ist das Umweltthema für mich als Jugendlicher total relevant gewesen. Auch in der Abgrenzung zur DDR, weil wir das ja erlebt haben, den Smog, der über unseren Dörfern und Städten hing. Wir haben erlebt, wie unsere Flüsse aussahen, dass dort quasi kein Leben mehr richtig drin war. Und wir haben natürlich den Wunsch gehabt, auch in die Richtung zu gehen, in die ja die alte Bundesrepublik schon begonnen ist, zu gehen, nämlich Umweltschutz eine höhere Relevanz einzuräumen. Und da habe ich Sie wahrgenommen als einen der Akteure, die mir immer noch im Bewusstsein auch sind. Vielleicht können Sie noch mal berichten aus dieser Zeit, wie Sie das wahrgenommen haben, dieses Umweltproblem in der ehemaligen DDR und dann die Frage sozusagen, wie es dann angegangen wurde nach der Wende. Da waren Sie ja Umweltminister in Verantwortung.
Ja, ich glaube, zunächst einmal rückblickend muss man hohen Respekt haben vor den Menschen in der DDR, die unter diesen Rahmenbedingungen gearbeitet haben und wirklich Produkte erzeugt haben, die auch weltweit nachgefragt waren. Man darf nicht vergessen, dass dieses eine Lebensleistung auch in der DDR und der Bürgerinnen und Bürger dort abgefordert hat. Das ist ganz sicherlich richtig. Und Sie müssen sehen, die Letzten, die sich mit Carbochemie beschäftigt haben, waren die Chemieunternehmen in der, das Chemieunternehmen in der DDR. Die anderen hatten die Petrochemie schon längere Zeit. Und wir sind dann von denen schon weiter gewesen als andere. Das war ja nicht so, dass das nicht da bewusst war, sondern es waren die Ressourcen nicht da, um dieses auch mit umzusetzen. Das, glaube ich, wollte man deutlich an den Anfang stellen. Die Menschen haben sich massiv engagiert und haben ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt in dieser, wirklich von ihnen ja auch gekennzeichneten Belastung der Lebensgrundlage vom Wasser, von Luft. Wir wissen, dass das in den Produkten eine große Rolle gespielt haben und vieles mehr. Ich bin einmal auf einen dieser Hochöfen mit hochgestiegen, auf der ersten Ebene bereits, wurde mir als noch damals jünglicher Minister mehr oder weniger übel, weil das die Luft keine mehr hat und die Menschen haben dort die ganzen Tage und Wochen und Monate und Jahre gearbeitet. Also ich möchte das nicht in der Versenkung verschwinden lassen, was dort geleistet worden ist. Es ist trotz dieser politischen Schwerpunktsetzung im Kommunismus, Sozialismus eine sehr, sehr bemerkenswerte Lebensleistung vieler Menschen zu verzeichnen. Wir sind aber rangegangen, weil wir gesagt haben, wir haben doch diese Themen da. Das Problem wurde sehr deutlich, dass durch die modernen Produktionsmethoden, die im Westen bereits gemacht werden konnten, natürlich sehr viel mehr produziert wurde, als man das bräuchte, sodass dort also Arbeitsplätze auf einmal nicht mehr da waren. Die soziale Frage ganz, ganz bedeutsam im Vordergrund stand, wenn Sie überlegen, was wir dort in gemeinsamer Zusammenarbeit getan haben, um wirklich wieder die Luft auch wie in der Ruhr sauber zu machen. Das zeigt, wie bewusst die Menschen sich auch und beim anderen Teil Deutschlands dieser Herausforderung waren und dass sie, glaube ich, das auch mit großem Nachdruck getan haben. Es gibt auch da noch viel zu tun, aber es ist schon extrem viel zu tun, viel getan. Wenn Sie sehen, dass wir eine neue Energiebasis haben, wir haben mit einem der letzten Braunkohlenländer zu tun gehabt in der DDR mit großen, großen Problemen in dem, was wir heute mit Klimawandel auch verzeichnen. Wir sehen, dass die Braunkohle in besonderer Weise CO2-affin ist. Alles dies ist ja mit eingebunden worden und auf einmal sehen wir, dass selbst ein nagelneues Kohlekraftwerk, damals gebaut, nicht mehr den Ansprüchen gerecht wurde, weil es eben noch diese Luftreinhaltungsmaßnahmen nicht bringen konnte. Alles dies ist also ein Prozess, den man selbst mitgestaltet hat. Das war eine tolle Zeit. Das war eine Zeit mit Menschen in der DDR, die ganz andere berufliche Laufbahnen hatten und auf einmal politisch tätig wurden. Ich erinnere mich noch an den ersten Umweltminister in Sachsen, in Thüringen auch, aber da fällt mir der Name nicht ein. Man ist eben bald 86 Jahre alt und da ist eine Wirkung des Alters das Verlust an Namenserinnerung. Er steht vor mir. Das ist tolle Persönlichkeiten gewesen. Der eine, der sächsische ältere Herr, war Tierarzt in seiner vorhergehenden Laufbahn. Er hat vieles gedacht, nur nicht, dass er jemals Minister wird und dann doch für Umwelt zuständig. Nebenbei, gerade auch die Veterinäre waren uns immer großartige Partner, weil sie sehr viel Verstand auch gerade in der Natur hatten. Also man kann darüber nur dankbar zurückblicken und sagen, hat wirklich mit tollen Menschen zusammen das gearbeitet. Und es wäre eine Schande, wenn das jetzt verloren ginge.
Ja, Herr Töpfer, wir haben tatsächlich in Thüringen viele Leute gehabt, die sich da auch engagiert haben. Sehr, sehr viele Jahre war das der Volker Sklenar, der aus dem Weimarer Bereich kam und Umweltminister war und aus dem Landwirtschaftsbereich. Und ich gucke sehr gerne auf diese oder blicke sehr gerne auf diese Zeit zurück, weil tatsächlich viele Naturwissenschaftler, Ingenieure da aktiv waren und wir doch jetzt auch in Thüringen Stück für Stück in den Bereich reinkommen, wo die Politik eben sehr stark auch von Beamten und Juristen und Politikwissenschaftlern geprägt wird, so dass es doch eine ganz besondere Zeit war aufgrund der Umstände, dass die Leute da so aktiv waren. Vielleicht nochmal den Bogen jetzt zu spannen für die aktuellen Problemlagen. Wir merken ja, dass dieser Umweltbereich immer stärker auch geprägt wird durch dieses Thema Klimaschutz. Und da ist in meiner Erinnerung so gewesen, dass die Klimakonferenz in Rio eigentlich so ein Startpunkt war, dass dieses Thema auch global angegangen wird. Und wenn man heute in der Diskussion darüber ist, über diese Klimakonferenzen, ist es oft so, dass man Grafiken sieht, wie die CO2-Emissionen sich gesteigert haben seitdem. Und dann werden darüber die unterschiedlichen Daten gelegt. Rio, das Kyoto-Protokoll, Kopenhagen, Paris, ähnliche wichtige Konferenzen. Jetzt war gerade die in Dubai. Und es wird so ein bisschen abgewertet aus meiner Sicht in der Diskussion die Relevanz dieser Klimakonferenzen. Ich glaube aber, dass dieser globale Ansatz der einzige ist, der wirklich erfolgreich sein kann. Vielleicht können Sie noch mal einordnen, wie das damals in Rio war, was Sie sich vorgenommen haben und wie Sie dann die Entwicklung bis heute einschätzen.
Ja, ich hatte ja die Freude, die deutsche Delegation in Rio zu leiten. Ich war ganz junger Minister damals. Kann man sich heute kaum vorstellen, dass man mal jung war. Aber es ist der Fall. Und dies hat natürlich dazu geführt, dass wir eine führende Rolle dort gespielt haben. Ich bin heute noch erfreut darüber, dass gerade auch von unseren deutschen Fachleuten und den Mitarbeitern so etwas wie die Klimakonvention gemacht worden ist. Das ist ja deswegen geht er auch als der Hauptsitz des Sekretariats in Bonn, weil wir eine große, bedeutende Rolle da gespielt haben. Und wir haben dasselbe gemacht mit der Biodiversitätskonvention. Es war dasselbe mit der Konvention zum Schutz der Ozonschicht. Alles das sind ja Rechtsakte, die wir in den Vereinten Nationen erarbeitet haben. Und ich muss Ihnen sagen, auch dort entscheidet man einstimmig. Also wenn jemand dagegen ist, ist nichts. Das ist eine ziemlich harte Herausforderung. Und deswegen hat es sehr viel Zeit gekostet. Ja, sehr viel, es hat jedenfalls Zeit gekostet. Und es mussten Ressourcen geschaffen werden. Und die haben wir zu wenig beachtet. Da muss man mehr dazu gemacht sagen, aber das führt sicherlich in dem heutigen Gespräch ein bisschen zu weit. Ich will Sie damit nicht langweilen. Nein, ich sehe ja auch, dass wir in besonderer Weise Verpflichtung als technologisch führendes Land haben, die Bundesrepublik Deutschland, um weitere technologische Lösungen zu finden. Sehen Sie, wir diskutieren gegenwärtig die künstliche Intelligenz. Was bedeutet das denn alles, wenn das sich weiter so entwickelt? Lesen Sie mal die Fragen durch, wie weit wird der Mensch sich selbst überflüssig machen können? Wie wird sich das alles auswirken, wenn wir eine Welt mit 10 Milliarden Menschen sein werden? Und wir sind auf dem Weg zu der 9. Milliarde. Also das ist nicht irgendwelche Träumereien, sondern das ist die Realität, in der wir leben. Und wir sehen das natürlich nicht nur bei uns. Bei uns haben wir mehr oder weniger aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung in Deutschland einen Rückgang. Es werden weniger Deutsche geboren als sterben. Aber es wird aufgefangen dadurch, dass wir sehr viel Zuwanderung haben. Wie wir wissen, sind wir jetzt auf 84 Millionen Einwohner gekommen. Aber wenn Sie es vergleichen, 84 Millionen, in China sind 4,5 Milliarden. Und in Indien sind sogar noch ein paar mehr. Und da siehst du auf einmal, wie diese Frage sich eine globalisierende Dimension stellen muss. Das ist gar keine andere Frage. Gar nicht anders möglich. Aber unsere Aufgabe ist eben sicherlich auch bei uns Klimapolitik im Konkreten zu machen. Aber vornehmlich müssen wir doch die Lösungen finden, die andere einsetzen können, damit sie nicht denselben Weg gehen müssen, wie wir früher gegangen sind. Und das war in Rio de Janeiro natürlich eine tolle, tolle Aufgabe. Die Entwicklungsländer, nennen wir sie mal weiterhin so, die waren absolut zurückhaltend, überhaupt nach Rio zu kommen. Weil ich gesagt, das ist ja unglaublich. Ihr aus den hochentwickelten Ländern, ihr habt durch euer Wirtschaften die Welt kaputt gemacht. Und jetzt wollen wir, die wir davon überhaupt nichts gemacht haben und überhaupt nicht dazu auch einen Beitrag leisten, wir sollen jetzt mit in Haftung genommen werden. Das wollten die nicht. Wir haben vor Rio ist ja die Konferenz, United Nations Conference on Environment and Development, auf Umwelt und Entwicklung. Die Entwicklungsländer waren fest überzeugt, es müsste hießen, United Nations Conference on Development and Environment. Development war sehr, sehr viel bedeutsamer für sich als Umwelt. Das waren alles Entwicklungsschritte, die nachvollziehbar sind. Es ist auch bis zum heutigen Tag so, dass sehr viele Schäden, die wir mit unserem Wohlstandsstreben mit indirekt angerichtet haben, von anderen getragen werden müssen. Das sind Spannungsverhältnisse in dieser Welt, die außerordentlich ernst zu nehmen sind. Und wir sehen sie ja jetzt genau. Wir sehen genau diese Entwicklungsrichtung. Warum sind wir nicht in der Lage, dieses nüchtern zu analysieren und zu sagen, deswegen müssen wir unsere Technologien entwickeln, die andere anbieten können. Wir brauchen Technologien, die arbeitsintensiv sind. Unsere Technologien sind alle kapitalintensiv, weil wir keine Menschen mehr haben, die mit uns zusammen das erarbeiten. Wir brauchen Technologien, die reparaturfähig sind, die man also wirklich auch wieder verbessern kann, wenn man bessere Informationen hat. Ich bin zum Beispiel sehr der Überzeugung, dass wir nicht permanent suchen müssen für ein Endlager von etwa radioaktiven Abfallstoffen. Ich weiß nicht, was in 100 Jahren die Menschen in der Zwischenzeit über die Dinge gemacht haben. Ich möchte sie wirklich reparaturfähig halten, änderungsfähig halten. Das ist die Aufgabe, die wir auch in der Globalisierung unserer Politik und unserer Maßnahmen sehen müssen. Da ist unsere Verantwortung. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir einer Welt mit 9 oder 10 Milliarden Menschen keine Lösungsmöglichkeiten weitergeben können. Und es wird sehr schwierig. Also insofern ist diese Frage an uns eine globalisierte, ganz sicher. War immer der Unterschied, wir hatten vorher die Luftreinhaltung, da war die Emission entscheidend. Was kommt oben raus? Das kam nämlich dann runter. Konntest du berechnen, wo es runterkommt und so weiter. Da musstest du High Chimney Policy, also hoher Schornstein, und es wird weit verbreitet und du merkst du nichts mehr. Ist beim Wasser ganz genauso. Ich erinnere mich daran, dass ich zu meinem portugiesischen Kollegen gefahren bin und habe mir da die Kläranlage angesehen. Das war eine Einleitung ins Meer mit einer langen Rohrleitung da rein. Und da hat die gesagt, was sollen wir hier rein? Hier draußen vertut sich das. Merkt kein Mensch, was da reingegangen ist. Also das sind ja alles Positionen, die nicht haltbar mehr sind. Das ist ja alles aufzuarbeiten. Aber insofern sind wir sehr verpflichtet. Neue Technologien, auch Verhaltensweisen sind auch Technologien. Wie leben wir? Ist es richtig, dass wir unseren Wohlstand nur messen am Bruttosozialprodukt, also nur dem, was Marktpreise hat? Oder ist es nicht, dass wir sehr viel mehr nach dem Glücksprodukt fragen müssen? Was macht uns sehr glücklich im Leben? Viel Geld und viel materiellen Wohlstand? Oder ist es nicht eine ganz andere Herausforderung, wenn junge Leute heute sagen, ja, ich brauche eine neue Work-Life-Balance. Auf sowas sind wir doch eigentlich gekommen, auf so eine Idee. Wir waren völlig außerhalb allen Gedenkens, aber wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, und gerade aus Asien kommen solche Konzepte, wenn sie nach Bhutan gehen, da kam das Brutto-Glücksprinzip. Ich bin bei dem König in Bhutan 2-3 Mal gewesen, ein toller Mann damals. Der war ein Revolutionär. Weil kein Mensch weiß, wo Bhutan liegt hier in Deutschland. Ein kleiner Land oben immer da. Aber wirklich mit neuen Konzepten. Das ist das, was wir auch in der CDU bräuchten, dass wir sagen, das passt mal auf. Ja, und man lebt auch sehr glücklich. wenn man nicht nur materiellen Wohlstand hat, nicht nur das Bruttosozialprodukt ist es, sondern das Glück, was wir haben, die Stabilität in unserer Familien, das Mitwirken in unseren Nachbarschaften, die kommunalen Seiten mit wirklich Leben zu erfüllen. Mein Gott, wie viel konservative Urgestein ist damit verbunden? Und es ist immer wieder die Querverbindung ins Ökologische hinein, ganz ohne jeden Zweifel.
Das sehr, also man merkt ja richtig, wie Sie noch Feuer für das ganze Thema entwickeln. Und das motiviert mich. Das motiviert mich auch richtig, wenn ich Ihnen zuhöre. Ich, auf dieses Spannungsverhältnis materieller Wohlstand will ich mir ganz kurz eingehen. Jetzt bin ich selber vor 20 Jahren in die damalige, ehemalige DDR gezogen, wohne jetzt hier, hat Familie. Und diese Abwägung in der Diskussion ist Umweltschutz, Klimaschutz gegenüber, ja, sind das nicht unzumutbare Kosten? Wie ist das mit der Heizung? Kann ich mir das leisten? Wie ist das mit Energie? Und ach, wir brauchen doch hier den Leuten, die muss auch mal was gegönnt werden, die brauchen weniger Belastung, die brauchen Wohlstand. Ist ja immer was, nach 20, 30 Jahren immer noch hinterherzieht. Und dann denke ich aber an Sie, und jetzt haben Sie eine Politik gemacht, in den 80ern und 90ern, da war ich ja schon so alt, um zu erkennen, das waren ja wirtschaftlich auch keine rosigen Zeiten. Und wenn man recherchiert, Sie haben mal erzählt über die Einführung von bleifreien Motoren, wie Sie sich da auch mit der Automobilindustrie angelegt haben oder damaliger Helmut Kohl Sie angerufen hat und Sie dann sich auch rechtfertigen mussten. Und jetzt behaupte ich mal, das waren ja auch schwierige Zeiten. Trotzdem haben Sie Ihre Politik umsetzen können. Wie geschieht sowas? Wie macht man das, diese Abwägung? Wie kriegt man das hin?
Na, ich will mich nicht zu hoch stellen, dass ich da der große Revolutionär gewesen bin. Man stand am Anfang, ja, ist richtig. Sehr interessant zu sehen, dass wir jetzt fast die Umkehr dieser Bewegung haben. Damals war es das große Ereignis, dass wir ein Umweltministerium hatten. Und wenn Sie jetzt sehen, haben wir in der Bundesregierung gegenwärtig praktisch 4 Umweltministerien. Das ist wieder aufgeteilt auf die einzelnen Teilbereiche. Eigentlich ist jeder Politikbereich umweltbezogen. Und ich habe immer gesagt, dass der Erfolg der Politik besteht darin, dass es ein Umweltministerium nicht mehr bedarf. Dass das eingebunden ist in die Fachpolitiken, dass es eingebunden ist in die gesamte Perspektive von wirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Stabilität. Das ist der Endpunkt. Und da ist natürlich eine gute Gelegenheit gerade gewesen damals. Die wirtschaftliche Situation war stabil. Wir konnten das, ohne dass jemand kam und sagte, das geht auf Kosten der armen Menschen allein. Nein, es war ganz im Gegenteil eine Aufgabe, die anstand, die auch die Menschen mitverstanden hatten. Dass wir jetzt das als eine globale Maßnahme sehen, ist absolut richtig. Deswegen gibt's ja diese Konvention. Deswegen bin ich mal von Vereinten Nationen gegangen, weil ich gesagt habe, das ist ja schön und gut, was wir in Deutschland machen. Aber unsere Emissionen an CO2, um das Beispiel zu nehmen, sind 2% der Weltemissionen. Und da geht es nicht um die Emission, sondern um die Emission. Wo kommt's an? Es kommt überall an. Verstehen Sie? Das ist, ob eine Tonne CO2 hier oder in Papua-Neuguinea emittiert wird, ist für das Klima absolut gleich. Und das ist für meine Begriffe so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wo ist unsere spezifische Verantwortung? Und unsere spezifische Verantwortung, ja, ist unser Verhalten. Wir können keine Mauern bauen, um unseren Wohlstand dagegen andere abzusichern. Aber unsere spezifische Verantwortung besteht gerade auch darin, dass wir technologische Weiterentwicklungen haben, die immer wiederum mit neuen Schwierigkeiten hinterher belastet sein werden. Ich bin ein alter Schüler von Karl Popper, kennt kaum jemand. Er hat den kritischen Rationalismus gesagt, Wissenschaft ist nie wahr, sondern ist bisher nicht widerlegt. Wir müssen sehen, dass wir immer und immer wieder durch die Überprüfung dessen, was wir jetzt wissen, Fortschritt haben. Der große Vertreter von kritischem Rationalismus in Deutschland hat mal schön gesagt, wir irren uns nach oben. Aus den Fehlern, die wir jetzt machen, lernen wir, was wir noch nicht wissen. Das ist eine auch philosophisch außerordentlich spannende Fragestellung. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mich immer wieder gefesselt, wenn ich mich da nur mit der Tagespolitik beschäftige und nicht weiß, wo ich es eingebunden habe in der Verantwortung, die wir in der Welt haben, mit, wie gesagt, 8 Milliarden Menschen. 80 Millionen ist ja eigentlich eine vernachlässigungswürdige Größe fast. Nein, wir haben diese Verantwortung, dass wir eben sehen können, dass wir Energie erzeugen können, ohne dass wir fossile Energien verbrennen. Was wir tun können, wissend, dass wir damit aber auch solche Emissionen haben, etwa im Bau solcher Dinge. Das, wenn ich eine Windturbine baue mit wie viel Meter Höhe, da muss ja Zement verbaut werden, da ist Stahl mit dabei, da ist sehr vieles drin. Wenn ich da frage, wie viel CO2 ist denn dabei entstanden, dann musst du so gut lange betreiben, damit das ein Nettogewinn wiederum wird. Alles das ist, glaube ich, sehr, sehr klar. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Die wir haben, wie kaum ein anderes Land in dieser Welt, mit einigen natürlich auch gut zusammenzuarbeiten, ist ganz klar, mit den technologischen, besondererweise Engagierten in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern. Dieses ist immer wieder zu unterschreiben, ja, Umweltpolitik ist das. Eigentlich der Gralshüter der Globalisierung. Wir müssen das mit dem Globalen machen. Wir können das Klima alleine in Deutschland durch unsere Verminderung von CO2 nicht retten. Wir können zeigen, dass es Wohlstand geben kann ohne CO2. Das ist ganz wichtig und deswegen ist es auch richtig, dass wir alles dran setzen, um diese Ziele von Paris zu erreichen. Aber es ist gar keine Frage. Der entscheidende Punkt ist, was liefern wir an Technologien für andere, die weit entfernt sind von unserem Wohlstandsniveau. Das ist der entscheidende Punkt. Wie kriegen wir das hin? Und da kann ich die jungen Menschen, die uns vielleicht und hoffentlich auch mithören könnten, nur motivieren zu sagen, du, das ist ein spannendes Feld. Da kann man wirklich seine Freude dran haben, zu sagen, was tue ich denn, damit es andere auch machen können? Ich habe ja einige Kriterien für die Anforderungen an moderne Technologien genannt. Die haben wir alle nicht gehabt vorher. Das ist aber wichtig. Ja, wir brauchen für unsere Situation kapitalintensive Techniken. Aber wenn ich nach Afrika gehe, kann ich damit nur wenig anfangen, weil Kapital knapp ist. Aber Arbeit ist reichlich da. Sie haben einen tollen Zuwachs. Es gibt mehr als 1 Milliarde Menschen schon in Afrika. Viele junge Menschen, die Durchschnittsalter dort in den Sub-Saharan African States liegen um die 20 Jahre. Bei uns liegen sie um die 50 Jahre. Das muss ja alles mal in dieser Welt hineindenken. Und wenn sie das tun, dann kommen sie sehr schnell zu Aufgaben, die so spannend sind, dass man sie eigentlich immer wieder neu als junger Mensch beginnen möchte. Dazu komme ich nicht mehr. Ich kann es nur noch hinterher kommentieren, verfolgen und da vielleicht auch das bald nicht mehr.
Ja, Herr Professor Töpfer, das ist ein gutes Stichwort, die Verantwortung der jungen Generation. Was wir hier natürlich auch versuchen in diesem Podcast, in dieser Sendung Heimatenergie, ist auch sichtbar zu machen, dass es eben aus dem Bereich der konservativen Politik eben auch Leute gibt, die authentisch für eine Umweltpolitik stehen, aus einer konservativen Perspektive heraus. Und es ist für mich vollkommen klar, dass das dazugehört und dass das auch ein wesentlicher Punkt ist der Politik der CDU. Aber hin und wieder sind tatsächlich auch Leute überrascht, dass wir das machen. Also wir hatten jetzt letztens zum Beispiel bei mir in Apolda eine Veranstaltung mit Bertram Fleck, dem ehemaligen Landrat aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, den Sie ja auch kennen, weil Sie dort auch gemeinsam gewirkt haben. Und da war eine Bürgerenergiegenossenschaft oder Mitglieder von einer Bürgerenergiegenossenschaft da, die sich das angehört haben und die dann hinterher zu mir gekommen sind und haben gesagt, das hätten wir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet, dass die CDU so eine Veranstaltung macht. Wir finden das gut, aber es ist auf jeden Fall für uns erstmal überraschend. Und deswegen würde ich Sie gerne mal fragen an die jungen Leute, die gerade auch im konservativen Bereich Politik machen wollen. Was würden Sie denen denn raten, wie man dieses Thema Umwelt, Energie Klimapolitik so besetzt, dass wir auch in unserer Partei dafür Mehrheiten kriegen und dass wir als junge Generation eben auch prägend sein können für diese CDU und auch dieses Themenfeld ganz authentisch nach vorne tragen.
Wir müssen aber nicht die 1.000-Dollar-Frage hier stellen. Das ist natürlich der entscheidende Schwerpunkt, den wir verfolgen müssen. Zunächst einmal müssen wir selbst glaubwürdig in unser eigenen Handeln sein, in unsere eigene Politik. Du kannst da draußen nicht doll reden und drinnen was anderes machen. Das ist nicht gut möglich. Und wir sind da eine Informationsgesellschaft. Wenn ich heute mir das Internet ansehe, dann kriegt man ja, wenn man nur Haare hat, werden sie zumindest grau. Und wir haben wirklich viele Notwendigkeiten, das als einen Teilbereich konservativen Denkens mit zu verankern. Darüber sprechen wir die ganzen Morgen hier. Und das ist auch gut und richtig. Ich glaube, dass wir es nur machen können, indem wir die positiven Seiten davon sagen. Deswegen habe ich sowas erwähnt wie die neue Work-Life-Balance. Dass wir nicht sagen, guck mal da, die arbeiten nicht und die jungen Leute kommen nicht so richtig voran. Nee, das ist nicht der Fall. Wir sind sehr daran interessiert, deutlich zu machen, dass wir ja gesicherte Lebensgrundlagen brauchen und dass wir diese Verantwortung bei uns haben, aber auch bei anderen mit dazu beitragen können. Wie gesagt, man hätte vielleicht ein ruhigeres Leben geführt als das, was man selbst gemacht hat, wenn man gesagt hat, ich gehe nicht zu den Vereinten Nationen. Ich bin halt zu den Vereinten Nationen gegangen. Aus ungekündigter Stellung nebenbei. Also ich war Minister und habe von mir aus gesagt, ich gehe und ich wurde nicht gegangen. Das muss man ja sehen, weil ich mir gesagt habe, Leute, das kriegst du doch nicht alleine von hier hin. Das, was sie hier geleistet hat, kannst du jetzt noch weiter ausziselieren und besser machen. Und du hast diese Verpflichtung im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Du hast die Verpflichtung über die Frage, wie wollen wir leben? Was ist unser Lebensstil? Wie kriegen wir das in andere Wachstumsdimensionen, als die wir jetzt haben? Was ist post-growth? Was ist nach dem Wachstum denn da? Wie kriegen wir das hin? Das ist ganz unglaublich spannend für junge Menschen. Wirklich, das ist nicht Ausrede von Faulheit oder wir wollen ja nicht, wird schon irgendwie, schon immer gut gone, wie man so schön sagt im Rheinland. Nein, nein, das ist eine Frage, die wir selbst mit bewältigen können. Für unsere Generation und für die kommenden eine Voraussetzung machen. Die werden es auch wieder anders sehen, bin ganz sicher. Also wenn meine Eltern unsere Verhaltensweise gebracht hätten, sie hätten gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und zum Beispiel gibt es gar nicht, dass wir so lange miteinander reden. Irgendwann müssen wir mal zum Ende kommen. Denn auch bei Ihnen wird ja niemand sich für längere Zeit vor einen Fernsehapparat oder für eine solche Sendung setzen. Ich finde es jedenfalls ganz prima, dass Sie diese Initiative in Thüringen ergriffen haben. Und dass Sie das, was in anderer Weise nicht gemacht wird, jetzt wirklich tun. Und zwar eingebunden in eine Gesamtstrategie der CDU. Es ist nicht die alleine ökologische Partei. Nein, es ist die ökologische und soziale Marktwirtschaft. Das sind die drei Ziele. Das ist ökologische Stabilität, das ist soziale Fürsorge und das ist wirtschaftliche Entwicklung. Dieses drei zusammenzubinden, das ist unser, das muss unser Markenkern sein. Bisher war es in hohem Maße die soziale Marktwirtschaft. Ganz wichtig, ganz bedeutsam haben wir für gekämpft. Aber wir haben gesehen, wir müssen dieses Ökologische hinzunehmen. Und dass sie das in Thüringen machen, dass sie das aufgreifen, in einem so einem grünen Lande, wenn ich mir ansehe, die dortigen Wälder und Gebirgsstreifen, die sind sie mal so, wenn ich mir die Wintersportorte ansehe, alles das, das ist doch eine Freude zu sehen, wie so etwas möglich ist. Das haben wir eben nicht in unserer Hand, es zu verdrecken mit den Emissionen aus der Verbrennung von Kohle oder von sonst was. Nein, das müssen wir sauber halten und das geht, das geht. Da haben Sie ja völlig recht. Ich erinnere mich daran, dass wir für die Rauchgasentschwefelung damals Vorschriften gemacht haben. Ich habe keinen Preis für SO2 gemacht, sondern wir haben die Vorschriften gemacht, die Luftreinhaltung so einzuhalten. Alle haben sie geschimpft und gesagt, können wir die machen, geht ja gar nicht, viel zu teuer. Wenn sie es gemacht haben, sie werden sehen, es gibt einen technologischen Boost, es gibt einen Fortschritt. Wer hat vor der Diskussion über Klima sich mit Wasserstoff beschäftigt? Es hat sich praktisch nur der beschäftigt, der in der Industrie einen mit Kohlestrom erzeugten Wasserstoff gebraucht hat. Das sind Kleinstbereiche. Und jetzt wollen wir das umstellen. Das ist eine große Herausforderung, ganz schwierig. Es wäre auch falsch, wenn wir sagen, wir müssen jetzt alles darauf hinsetzen. Nein, wir müssen die Vielfalt zeigen. Und damit haben wir in der CDU viel zu tun. Und ich hoffe, dass wir über Thüringen hinaus da Fortschritte haben. Wenn ich den Bundestag sehe Andi Jung, der stellvertretende Bundesvorsitzender ist und der dieses Feld abdeckt, der macht das prima. Der macht das gut und kommt auch zunehmend ins Gehör der Menschen. Das muss sein. Ich bin sehr erfreut, dass sich das langsam so bewegt hat. Und das kriegt noch mehr Schwung. Das wird noch mehr Schwung bekommen, einfach deswegen. Weil die Zahl der Menschen es uns abverlangt, dass wir ihnen eine Lebensgrundlage geben, in dem man glücklich leben kann und in dem wir auch gleichzeitig das als Voraussetzung dafür sehen, dass wir diese unselige Kriege, die wir jetzt wieder miterleben müssen, dass wir diese in den Griff bekommen, dass es wieder eine friedliche Welt wird. Das ist eine Vorstellung von meiner CDU, wenn Sie so wollen. Und bisher habe ich eigentlich viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, machen wir das mal so und versuchen wir es weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Und ich hoffe, dass es einigermaßen vernünftig übergekommen ist. Wenn du mein Alter hast, hast du mit den technischen Apparaten immer so deine Probleme. Aber diesmal habe ich es mal wieder geschafft. Es ist doch erfreulich. Herzlichen Dank an Sie und weiterhin viel Erfolg. Alles Gute für Thüringen.
Herr Töpfer, vielen Dank für Ihre Worte. Sie haben Thüringen als grünes Herz auch so schön beschrieben. Das ist es nämlich tatsächlich. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Diese Wünsche auch zurück. Ich hoffe, dass auch Thüringen im kommenden Jahr viele, viele freudige Erlebnisse haben wird und dass die CDU dazu beiträgt, dass auch dort die Stabilität über die Destabilisierungstendenzen obsiegt. Alles Gute, herzlichen Dank, beste Weihnachtstage. Tschüss.
Tschüss, herzlichen Dank, Herr Töpfer.
Dankeschön.
Danke Ihnen herzlich.